Dein Autoschlüssel liegt noch hier.
Für den Fall, ne?
Du weißt, wo er ist.
Ich weiß, wo er ist, dann fragst du mich. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen gesegneten Sonntag. Ich freue mich, dass ich hier bin, auch wenn es draußen jetzt schon wieder anzieht und so feucht, warm und ja, vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen belastend wird. Ich bin hier, ihr seid hier, das ist wunderbar. Und ich habe euch natürlich eine Predigt mitgebracht, wie sollte es anders sein? Das Wetter kündigt es an, es beginnt die Ferien-, Urlaubs- und Reisezeit für ganz, ganz viele. Für Familien, die schulpflichtige Kinder haben ab Mitte Juli, aber auch für viele andere, die sich nicht so sehr an 6 Wochen im Sommer halten müssen, ist jetzt die Zeit, wo man eben einfach unterwegs ist. Unsere Ferienzeit ist immer eine Zeit, in der wir so verschiedene Reisen machen. Wir fahren gar nicht mehr irgendwie 2 Wochen oder 3 Wochen am Stück weg, weil unsere Kinder das gar nicht wollen und auch nicht so lange mit uns in einer Ferienwohnung eingesperrt sein wollen. Die sind erwachsen, das heißt also, wir machen so kleine Trips miteinander und sind da fleißig am Planen. Und wir haben im Zuge dessen festgestellt, dass wir wohl gar nicht alle Orte dieser Welt bereisen können, dass wir vielleicht gar nicht alles zu sehen kriegen, als wir darüber sprachen, wo es denn so hingeht und alle so ihre Wünsche geäußert haben und uns da nochmal aufgefallen ist, wie groß und wie vielfältig diese Welt ist, wie unterschiedlich die Menschen sind, wie unterschiedlich Kulturen sind. Und auch das ist ein Teil dieses Predigttextes. Wenn wir also diese Welt begreifen und so umfassen wollen, dann werden wir das wohl physisch gar nicht schaffen. Es geht eben nicht nur um die Himmelsrichtung und das, was die Welt so umspannt, es geht auch um Höhen und Tiefen. Vom höchsten Punkt der Erde bis zum tiefsten Punkt, dem tiefsten Meer, sind es etwa 20.000 Meter, das sind 200 Kilometer. Also wenn man das wirklich bereisen wollen würde, das wäre eine Lebensaufgabe. Viele Orte, nicht mehr so ganz viele, aber es gibt tatsächlich auch noch Orte auf dieser Erde, da war noch nie ein Mensch. Und vielleicht ist das auch gut so, denke ich manchmal. Der Text, der Predigttext beschreibt eine solche Größe, eine solche Dimension. Der Text steht in Micha 7 und es sind nur 3 Verse, 18 bis 20. Ich lese sie euch vor. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und all unsere Sünde in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vorzeitig geschworen hast. Riesendimensionen. Zu den physischen Dimensionen, also der Größe der Welt, kommt auch noch eine zeitliche Dimension hinzu, die wir wahrscheinlich auch nicht umfassen können. Das Buch Micha wird als ganz zentral für soziale Gerechtigkeit behandelt. Friedensvisionen, das sind ganz geläufige Texte. Schwerter werden zu Pflugscharen umgeschmiedet. Das ist so das Wort, das am häufigsten vielleicht zitiert wird, am häufigsten behandelt wird. Aber auch das, was ich mitgebracht habe, ist durchaus etwas, was ganz zentral ist im Buch Micha. Ein prophetisches Buch, ein Buch, das sich mit den Missständen und Umständen der Welt beschäftigt und gleichzeitig versucht, Ausblick zu geben in Veränderungen, wie eine Welt sein kann, wie eine Welt sein soll, in der Menschen leben und Frieden haben. Es gibt eben die Idee von einer gerechten Welt. Im Buch Micha gibt es viel Gesellschaftskritik, Bilder von Gnade, Hoffnung davon, wie es sein kann. Und es sind keineswegs romantische Bilder der Zukunft, wie gut und wie schön mal alles sein kann. Und von diesen Friedensvisionen steht nur ein Teil im Micha-Buch. Er erzählt aber vor allem vom Gotteszorn, von seinem Gericht, von Vergeltung, von Wut und auch von Zerstörung. Entstanden ist das Buch noch vor dem babylonischen Exil, noch vor dieser Zeit, also das heißt vor etwa 600 vor Christus, werden die ersten Texte stammen. Es sind also Sammlungen aus mehreren Jahrhunderten, Glaubens-, Flucht- und Heilsgeschichte. Die letzten Verse bilden so eine Art Fazit, sind ein Abschluss und auch ein Ausblick. Es ist ein Trotzdem am Ende von Leid und Ungerechtigkeit. Und die Erwähnung des verbliebenen Rests in Vers 18 gibt so einen Anklang der Nachexilzeit. Hier gilt es die Erwähnung der Menschen, die das Exil überlebt haben, die nach Hause in die Heimat kommen. Manche von ihnen sind nie aus dieser Heimat weggegangen, sondern sind im Exil geboren worden, sind dort aufgewachsen, sind vielleicht selbst schon alt oder älter. Sie werden also zurückkehren und gleichzeitig wird Leid und Hoffnung ausgedrückt. Der verbliebene Rest, das klingt immer nach klein, nach wenig. Und in dieser Spannung lebt die ganze Welt noch heute. Leid verursacht durch andere. Das Exil war nichts, was die Leute sich ausgesucht haben, was dieses Volk sich ausgesucht hat, sondern es ist begründet auf Macht, auf Gewalt, auf Missverhältnissen. Und die Zeit des Exils war ein ständiges Fragen danach, wann wird es anders? Wann kommen wir zurück? Vielleicht müssen wir uns doch an die Lebensumstände hier gewöhnen und hier leben. Aber vielleicht gibt es Hoffnung und vielleicht werden wir gerettet. Etwa 60 Jahre hat das gedauert. Auch die Frage, werde ich das erleben, war vielleicht ganz oft im Raum. Werden meine Kinder das erleben? Werden meine Kinder sich entfremden von der Heimat, aus der ich selbst komme? Ich selbst kann mir das wohl nicht annähernd vorstellen, was eine Katastrophe, ein Krieg oder die Bedrohung meines Lebens tatsächlich bedeuten. Und mir jagt diese Vorstellung schon auch Angst ein. Ich weiß gar nicht, wie das ist, mich tatsächlich existenziell bedroht zu fühlen. Ich kenne Angst, ich kenne auch Sorge, aber diese existenzielle Bedrohung kenne ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie das ist, jede Nacht in einem U-Bahn-Tunnel verbringen zu müssen. Ich weiß nicht, wie es ist, meine Familie zu vermissen und nicht zu wissen, wo sie genau ist oder ob sie lebt. Ich weiß nicht, wie es ist, mich ständig fragen zu müssen, woher die nächste Mahlzeit kommt. Oder auch andere existenzielle Fragen habe ich mir so noch nie gestellt. Der verbliebene Rest wird also neu beginnen. Er wird aufbauen, was andere zerstört haben, nach dem Exil. Und das ist etwas, was Menschen wohl schon immer getan haben. Auch das gehört zur Geschichte. Neben Leid, Zerstörung, Hoffnungslosigkeit gehört auch das Danach. Das Wiederanfangen, das Neuanfangen, das Aufbauen, das Überleben, in die Zukunft gehen. In den drei Versen wird aber auch daran erinnert, dass Gott mal einen Bund geschlossen hat mit den Urvätern Abraham und Jakob. Hier sind die Wurzeln. Gerade die, die aus dem Exil kommen, haben sich daran erinnert. Und in der Verlängerung des Bündeschließens haben wir auch einen Bund. Jesus Christus ist gestorben, auferstanden und hat uns eine Zukunft geschenkt. Ein neuer Bund, der ist für uns. Das stiftet Identität. Das stiftet die Identität von Christen. Wer seine Geschichte kennt und sie erzählt, der stärkt damit sich und die Menschen der Gemeinschaft, in der man lebt. Der Gemeinschaft, in der man lebt, zum Beispiel eine Gemeinde, aber eben auch die Familie, Freunde. Wo kommen wir her? Was haben wir gemeinsam erlebt? Und was verbindet uns in die Zukunft hinein? Was gibt uns Hoffnung? Was haben wir noch vor? Was planen wir miteinander? Dass es Konflikte gab und gibt, das lässt sich nicht vermeiden. Da, wo Menschen miteinander leben, wird es immer Reibung geben, wird es immer Auseinandersetzung geben, wird es auch immer Schuld geben. Und Gott war aber schon von Anfang an dabei. Gott erzählt, beziehungsweise die Menschen erzählen die Geschichte, die sie mit Gott erleben, von Anfang an. Jetzt läuft es ja in den seltensten Fällen immer so ganz glatt, wenn man so in Gruppen und Gemeinschaften lebt. Das geht weder im eigenen Leben noch bei anderen. Und es funktioniert auch schon mal gar nicht in den Weltgeschehnissen, wie wir das seit Jahren ja schon erleben. Manchmal fragt man sich, wie verrückt oder wie schrecklich kann es denn wohl noch werden? Immer wenn man denkt, das ist der letzte Punkt, das ist jetzt das allerletzte, was vielleicht noch geschehen kann, geht es noch weiter. In die eine und manchmal auch in die andere Richtung. Und dann lese ich diesen Text. Da ist Gott. Eine Zusammenfassung aus 7 Kapiteln: Verfehlung, Schuld und Ungerechtigkeit. Und mir wird klar, dass vor vielen tausend Jahren schon so viel schief lief und Zeit und Perspektiven ganz anders bemessen wurden. Das, was ich in so kurzer Zeit lese, in einigen Kapiteln, ist eine Entwicklung aus einer unglaublich langen Zeit. Da vergehen Jahrhunderte, bis sich etwas verändert. Und ich denke daran, dass unsere Weltgeschichte ein Wimpernschlag und Atemzug Gottes sind. Was für mich eine Ewigkeit ist, ist für Gott eine kurze Episode. Gott ist ewig. Er ist ewig in meiner Lebensrealität und in der Weltgeschichte. Das ist tröstlich und unfassbar zugleich. Denn Gott ist ein großes Geheimnis und gleichzeitig unglaublich vertraut. Er ist beides. Und das lässt mich ganz oft ehrfürchtig werden. Das lässt mich staunen, das lässt mich manchmal klein fühlen. Und manchmal macht es mich auch wütend, weil ich meine Ewigkeit so unerträglich finde. Manchmal lässt es mich zweifeln und manchmal habe ich ganz große Hoffnung, dass es nur noch besser werden kann und ja auch muss, weil ich es kenne, weil die Geschichte, die schon geschrieben ist, auch voller Hoffnung ist und nicht nur voller Leid. Und manchmal ist das alles zusammen und Gott bleibt, obwohl er ewig ist und er ist gleichzeitig wandelbar. Und so lese ich vom göttlichen Zorn, von Wut, Zerstörung und ich kann mich damit nur ganz schwer anfreunden. Und ich lese dann hier davon, dass er mehr ist als dieser Zorn. Er ist Gnade, er ist Vergebung, er ist Liebe. Denn obwohl unsere Verfehlungen, Verletzungen, Sünden und Abgründe uns ständig begleiten und in unserem Leben präsent sind, scheint dieser Zorn Gottes nicht dazu gedacht, dem Menschen ein Ende zu machen. Nicht mir, nicht anderen, niemandem. Gott ist sogar mehr als bereit, ständig in Neuanfängen und in Chancen hinein zu investieren. Und das auch tut er seit Ewigkeiten. Mit ganz großer Freude, mit ganz viel Liebe. Er verteilt Chancen. Er ist bereit, alles aus der Welt zu schaffen, damit es eben weitergehen kann. Dieses Bild, dass er zuerst alles mit den Füßen zertritt, das ist ein ganz großartiges Bild. Also ich denke tatsächlich ganz viel in Bildern und mir hilft es tatsächlich, mir Dinge vorzustellen. Er zerstört alles und macht es unbrauchbar. Also er macht es wirklich kaputt, im besten Sinne sogar. Es wird unbrauchbar und er trampelt darauf herum und macht Kleinholz draus. Und dann packt er alles und wirft es ganz weit weg. weit, weit weg, an Orte, an denen es nicht wieder zurückkommen kann. Für die damalige Vorstellung war es der Meeresboden, denn da war ja noch nie jemand. So tief konnte damals niemand tauchen. Das heißt also, auch das Meer war durchaus etwas, was angsteinflößend war, was unheimlich war, weil man nicht gesehen hat, was unter der Oberfläche lebte. Viele Menschen konnten nicht schwimmen, also das kam noch dazu. Das heißt also, Herr der Meere waren nicht so ganz viele und die Boote waren nicht sicher. Das heißt also, wer aufs Wasser, ins Meer ging, setzte sich immer direkt einer echten Lebensgefahr aus. Und wenn etwas auf den Grund des Meeres geworfen wird und da versinkt, dann bleibt es da, dann ist es weg. Es spielt bei Gott keine Rolle mehr. Es spielt keine Rolle mehr für dieses Leben. Manchmal bleiben Dinge auf unserer Seele liegen und Gott nimmt sie weg. Wo Schuld uns unfähig macht zu handeln, gibt es durch Gott neue Perspektiven. Was aber nicht geschieht, ist die darauffolgende ewige Schuldlosigkeit und auch diese vermeintliche Unfähigkeit, sich erneut schuldig zu machen. Das bleibt uns, uns bleibt Verantwortung. Was wir bekommen, sind Chancen zum Neuanfang. Wir bekommen die Chance, uns zu reflektieren. Wir haben die Fähigkeit, uns zu verändern. Und wir haben die Fähigkeit zu lernen und es anders zu machen. Wir dürfen versuchen und ausprobieren. Nicht jeder Neuanfang gelingt. Manchmal können wir es gar nicht glauben, dass wir freier sind, als wir annehmen. Und wir lassen uns gern von den alten Geschichten verfolgen und hemmen, weil wir nicht glauben können, dass es bei Gott keine Rolle mehr spielt. Und wir brauchen jede Menge Mut, um etwas neu zu wagen. Und so kann auch die Erkenntnis wachsen, dass der Neuanfang nicht darin besteht, das Kaputte zu reparieren, wieder zurückzukehren und es ganz genau so nochmal zu versuchen. Das funktioniert in den allermeisten Fällen nicht, sondern es muss etwas anders werden. Das passiert bei den kleinsten Dingen ja schon. Ich habe etwas ausprobiert, es hat nicht funktioniert. Wenn man es genau so nochmal versucht, ist die Erfolgschance relativ gering. Also wenn ich zu Hause etwas versuche zu reparieren und gemerkt habe, ich habe nicht das richtige Werkzeug und es fehlgeschlagen ist, dann werde ich, wenn ich mit genau demselben Werkzeug genauso nochmal da dran gehe, in der allergrößten Wahrscheinlichkeit wieder scheitern. Das heißt, ich brauche entweder ein anderes Werkzeug, mit dem ich umgehen kann. Vielleicht brauche ich aber auch Hilfe von jemandem, der sich richtig gut auskennt, bevor ich da selber nochmal dran gehe. Vielleicht kann mir aber auch etwas helfen, woran ich lernen kann. Das heißt, ich muss es anders machen. Wenn ich es haargenauso nochmal mache, wird es in aller Wahrscheinlichkeit genauso schief gehen wie beim ersten Mal. Und so bedeutet manchmal ein Neuanfang auch ganz woanders, mit diesen Erfahrungen, mit den gewonnenen Erkenntnissen zu starten. Vielleicht ist es manchmal wichtig, Wunden heilen zu lassen, nicht in genau demselben Umfeld, sondern woanders. Und dazu braucht es Freiheit. Dazu braucht es einen Abschluss. Und auch wenn nicht alles einfach wieder gut ist. Manchmal geht Verzeihen einfach nicht. Vielleicht nicht jetzt, vielleicht nicht heute. Und vielleicht wird es eine Ewigkeit dauern, meine Ewigkeit. Manchmal geht es nicht, Trümmer wieder aufzubauen. Manchmal ist etwas unwiederbringlich kaputt. Und auch das darf bei Gott sein und das darf da heilen und liegen bleiben. Das darf eine Ewigkeit dauern und ich darf in dieser Zeit andere Dinge tun. Manchmal kann es heilsam sein zu erkennen, dass eine Sackgasse einfach eine Sackgasse bleibt, dass man da nicht nochmal durch kann, dass man da auch keinen Weg gebaut kriegt, sondern dass man umkehren muss und dass es einen neuen Weg braucht. Dass es vielleicht eine neue Landkarte braucht, auf der ich sehen kann, wo ich denn noch so hin kann. Das Große daran ist, dass Gott seine Gnade nicht an einen ganz festen Vertrag knüpft, in dem ganz genau definiert ist, wie man seine Gnade erhält und was genau damit zu tun ist. Eine große Herausforderung für uns ist es ja schon oft anzunehmen, dass wir genug sind, dass wir gesehen werden, dass wir gesehen werden mit unserem Schmerz und unseren Verfehlungen, dass wir geliebt werden, auch mit dem ganzen Krempel. Auch wenn wir selbst das nicht immer so über uns sagen können, dass wir gut und genug sind, gibt es jemand anderen, der das schon längst getan hat. Dass Gott unsere Fehler schon längst weggenommen hat und wir sie aber immer noch im Kopf haben und betrachten, dass wir sie halten, weil wir sie so gut kennen und weil sie ein Teil von uns sind. Manchmal ist es besser, glauben wir, Dinge festzuhalten, die kaputt und zerbrochen sind, als sie loszulassen. Gott hat das schon längst gemacht. Alle Menschen sind einzigartig und verschieden. Das bedeutet auch, dass wir nicht alle gleich leben, dass wir nicht alle gleich glauben, dass wir nicht alle gleich lieben und handeln. Jedes Leben hat seine Herausforderungen, seine Einschränkungen und Fehler. Und vieles sehe ich nicht, wenn ich jemand anderen sehe. Dann kann ich nur was vermuten und selbst damit kann ich unglaublich falsch liegen. Jedes Leben hat großes Potenzial, weil es eben einzigartig ist. Es muss nicht immer alles zu allem passen, das hätten wir manchmal gern, dass alles zusammenpasst. Und nicht jeder Mensch muss zu allen anderen Menschen passen. Und es entstehen Verletzungen, es entstehen Konflikte, es entsteht Schuld aneinander. Aber wie gehen wir damit um? Nehmen wir alles persönlich? Nehmen wir alles als Angriff auf uns selbst? Wollen wir gerne alles heimzahlen, alles aufrechnen, eine Liste machen? Wollen wir verlangen, dass alle anderen um uns herum sich verändern, damit es für uns passt? Erwarte ich das von meinem Umfeld? Das wäre gemütlich und schön, wenn sich alle anderen bewegen müssen, aber ich nicht. Aber so scheint es nicht zu funktionieren. Die Gnade Gottes bewegt und befähigt uns, sich zu verändern, dass wir uns verändern können. Die Freiheit, die wir durch Gottes Gnade gewinnen, ist ganz wertvoll. Ist ein Geschenk. Sie entlässt uns aber eben nicht aus der Verantwortung für uns selbst und auch nicht für unseren Nächsten. Sie beschenkt uns mit der Möglichkeit, die wir ergreifen können, um selbst zu dem Mensch werden zu können, den Gott in uns von Anfang an sieht, den er angelegt hat. Und wir bekommen die Möglichkeit, unsere Welt zu einem guten Ort für andere zu machen, indem wir mit dem Wissen um unsere Freiheit auch anderen Freiheit zugestehen. Und das ist unglaublich schwer. Ich glaube ganz fest daran, dass mit dem eigenen Frieden auch ein anderer Blick auf Mitmenschen und Umwelt entsteht. Dass ich mit meinem eigenen Frieden Dinge verändern kann. Ich muss sicherlich nicht alles hinnehmen, was geschieht. Ich darf Grenzen haben. Ich darf sagen und behaupten, was ich kann und was ich nicht kann. Und es ist immer wieder eine Gratwanderung. Immer. Wenn Gott mir seine Gnade und Liebe schenkt, dann tut er das auch für alle anderen Menschen. Dann hält er daran nicht fest. Für niemanden. Amen. Wir besingen den Predigttext noch einmal. Das finde ich wunderschön, weil er dadurch noch mal uns bewusst wird,